Also, Schatz, der Müll ist voll. Ich nehme an, jeder weiß, dass es um die Ehe heute geht. Und vorneweg, ich selber bin sehr begeistert von der Ehe. Also einfach so ganz persönlich, ich finde es ein Riesengeschenk in meinem Leben, dass ich verheiratet sein darf. Jetzt finde ich es richtig klasse, dass einige da sind, die das noch vor sich haben. Und ich meine, dass das heute auch viel für euch zu sagen hat. Manchmal ist es gut, Dinge schon zu hören im Voraus so. Und wie gesagt, ich bin richtig begeistert, aber natürlich geht es auch um einige Dinge, die nicht so ganz einfach sind. Und deswegen sage ich es nur im Voraus, grundsätzlich ist die Ehe einfach eine tolle Sache. Jetzt stehe ich doch wieder einen Tick noch rüber in die Sonne, in den Schatten. Ich bin einer von denen mit meinen wenigen Haaren, wenn ich eine halbe Stunde in der Sonne stehe, dann kann man mich in die Tonne klopfen, deswegen bin ich dankbar für den Schatten. Genau, wir haben Epheser 5 als Textgrundlage und dieser Text, den finde ich echt stark. Ich habe es jetzt, als ich mich so vorbereitet habe, so als ein richtiges Vorrecht empfunden, dass ich mich so intensiv mit diesem Text beschäftigen darf. Und das so ganz unabhängig von Ehe will ich euch einfach auch empfehlen. Nehmt euch immer wieder mal so Zeit, um so einen Bibeltext irgendwie so gründlich zu untersuchen. Wenn ihr noch so einen Kommentar mit dazu nehmen könnt, ist das super. Gerade beim Epheserbrief gibt es einen tollen Kommentar in der Edition C-Reihe. Und das ist so super, wenn man eben Dinge nicht nur hört, sondern so selber das erarbeitet. Das ist auch immer ein Vorteil, wenn man einen Hauskreis oder Jugendkreis vorbereitet oder so. Da wird einem ja selber manchmal am meisten klar. Jetzt lese ich uns den Text und ihr dürft einfach so diese Frage bewegen, was ist da uns Männern gesagt? Also Paulus sagt, dass wir Männer tun sollen und das dürft ihr nachher, ich frage euch dann, ob euch was aufgefallen ist, das dürft ihr dann einfach gerne sagen. Geht los, 21, ordnet euch einander unter, tut es aus Ehrfurcht vor Christus. Ihr Frauen, und jetzt sagt Paulus einiges zu den Frauen. Aber das ist jetzt für uns heute gar nicht wichtig, weil manchmal sind wir in der Gefahr als Männer, dann das für die Frauen zu lesen und zu denken, ah ja, so ist das. Aber das ist ja nicht wichtig, sondern wir lesen das, was uns Männern gesagt ist. Deswegen gleich Vers 25. Und ihr Männer, liebt eure Frauen. Liebt sie so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für sie hingegeben, um sie zu seinem heiligen Volk zu machen. Durch sein Wort hat er den Schmutz ihrer Verfehlungen wie in einem reinigenden Bad von ihr abgewaschen. Denn er möchte sie zu einer Braut von makelloser Schönheit machen, die heilig und untadelig und ohne Flecken und Runzeln oder irgendeine andere Unvollkommenheit vor ihn treten kann. Genauso sind nun auch die Männer verpflichtet, ihre Frauen zu lieben und ihnen Gutes zu tun, so wie sie ihrem eigenen Körper Gutes tun. Ein Mann, der seine Frau liebt und ihr Gutes tut, tut sich damit selbst etwas Gutes. Schließlich hat noch nie jemand seinen eigenen Körper gehasst, vielmehr versorgen wir unseren Körper mit Nahrung und pflegen ihn, genau wie Christus es mit der Gemeinde macht, mit seinem Leib, dessen Glieder wir sind. Deshalb, so heißt es in der Schrift, wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich mit seiner Frau verbinden, und die zwei werden ein Leib sein. Hinter diesen Worten verbirgt sich ein tiefes Geheimnis. Ich bin überzeugt, dass hier von Christus und der Gemeinde die Rede ist. Doch die Aussage betrifft auch jeden von euch ganz persönlich. Jeder soll seine Frau so lieben, wie er sich selbst liebt, und die Frau soll ihrem Mann mit Ehrerbietung begegnen. Also, was sagt Paulus uns Männern? Was habt ihr gehört? Was sollen wir tun im Blick auf unsere Frauen? Lieben, genau. Sagt er noch mehr? Was steht noch drin? Also das Schweigen ist berechtigt, weil er sagt eigentlich gar nicht so viel mehr. Er sagt, ihr sollt eure Frauen lieben und er sagt es gleich dreimal. Vers 25, 28 und 33. Und wenn man danach guckt im Griechischen, dann sieht man, dass da das Wort Agapeo steht. Ihr kennt es wahrscheinlich, Agape, diese göttliche Liebe, Agapeo ist einfach das Verb dazu. Und ich habe es unten auf das Blatt dazu geschrieben. Eine Liebe, die nicht danach fragt, ob der andere die Liebe verdient hat, sondern die bedingungslos und auf Vorschuss liebt. Also jetzt für euch, liebe Verheiratete oder vielleicht auch Befreundete, es gilt, dass du deine Frau bedingungslos liebst. Mit anderen Worten, du sollst deine Frau nicht nur dann lieben, wenn du gerade ohnehin happy bist mit ihr, sondern auch dann, wenn sie dir gerade nicht liebenswert erscheint. Nein, Paulus, das ist echt so. Wenn wir den Vers 25 genau anschauen, dann merken wir, ja, er meint es so. Ja, das heißt ja, ihr Männer liebt eure Frauen, liebt sie so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für sie hingegeben. Jesus hat die Gemeinde geliebt und das wird endgültig klar, indem er für die Menschen gestorben ist. Haben wir Menschen das verdient? Nee, ganz bestimmt nicht. Er hat es eben Agapeo so gemacht mit einer Liebe, die eben nicht danach fragt, ob es der andere verdient hat, sondern die bedingungslos ist und auf Vorschuss ist. Und so sind jetzt wir Männer gefragt, unsere Frauen zu lieben. Jetzt, was heißt es konkret, seine Frau zu lieben? Also, um es nebenbei zu sagen, ein großer Teil der Predigt geht es tatsächlich um diese Liebe, weil der Paulus das eben ständig sagt. Ja. Interessant finde ich der letzte Vers auch, um das nebenbei zu erwähnen, da ist ein bisschen was dann auch zur Frau gesagt, gell? Und zwar, auch jedem von euch ganz persönlich gilt es, jeder soll seine Frau so lieben, wie er sich selbst liebt und die Frau soll ihrem Mann mit Ehrerbietung begegnen. Es gibt ein Buch, da könnte der Paul mehr dazu sagen, ich glaube, es heißt Liebe und Respekt, so in der Ehe. Und da geht es darum, dass, sag ich mal so, die heutige Erkenntnis, wir Männer, wir haben kein so Problem, jemanden zu respektieren. Zu sagen, ja, der hat was zu sagen, den respektieren wir. Und die Frauen haben kein so Problem, jemanden zu lieben. Ja, die haben so das weite Herz und alle werden eingeschlossen so in dieses Herz. Aber wir Männer tun uns vielleicht manchmal ein bisschen schwer mit dem Lieben und die Frauen vielleicht manchmal ein bisschen mit dem Respekt, mit der Ehrerbietung. Und jetzt in dem Vers 33, da sagt Paulus schon vor 2000 Jahren genau das, jeder ist da gefragt, wo es sich vielleicht schwer tut. Wir Männer sind im Blick aufs Lieben gefragt und die Frauen im Blick auf diesen Respekt, diese Ehrerbietung zeigen. Aber wie gesagt, das für die Frauen ist für uns jetzt nicht entscheidend, für uns eben Liebe. Deswegen jetzt die Frage, was heißt es konkret, die Frau zu lieben? Ein Hinweis findet man in Vers 28, da heißt es, genauso sind auch die Männer verpflichtet, ihre Frauen zu lieben und ihnen Gutes zu tun, so wie sie ihrem eigenen Körper Gutes tun. Genau genommen sage ich dazu, das ist ein bisschen so eine Übertragung aus der neuen Genfer Übersetzung. Dieses Gutes tun, haben die da so ein bisschen noch mit reingenommen. Aber es passt ganz gut, weil das mit dem eigenen Körper, da kommt es schon raus, es geht um das Gutes tun. Und es ist ja auch naheliegend. Wenn wir jemanden lieben, dann tun wir dem anderen etwas Gutes. Der Vergleich mit dem Körper ist auch verständlich. Unseren Körper lieben wir auch und tun ihm was Gutes. Also ich sage jetzt auch nicht, hey, also da beim Jogging vor hast du aber ganz schön abgeschwächelt. Heute wirst du nicht geduscht, ja, lieber Körper, sondern ich dusche meinen Körper trotzdem. Ist klar, wir lieben den Körper, wir tun ihm Gutes. Und so eben sollen wir unseren Frauen Gutes tun. Und das darf auch etwas kosten. Oder vielleicht sogar, es muss auch etwas kosten. Bill und Lynn Heibels haben ein Ehebuch geschrieben. Das finde ich richtig klasse. Und sah, weil sie immer wieder so mitten aus dem Leben rausschreiben. Und eins, was Bill beschreibt, ist, dass er sagt, er war jetzt noch nie so der romantische Typ. Das ist einfach nicht so seine Stärke. Aber Gott hat es geschenkt, dass direkt gegenüber von der Gemeinde jemand so einen Blumenstand aufgemacht hat. Also so an der Straße kann man Blumen kaufen und er hat ja sein Büro da in der Gemeinde und jetzt, das war seine Chance, er ist einfach immer wieder an diesem Blumenstand vorbeigegangen, so ein Bund Rosen für 3 Dollar gekauft, seiner Frau mitgebracht. Und er hat sich so super gefühlt, weil die ganzen anderen Männer, die fahren einfach dran vorbei und er hier kauft da Blumen. Und das hat er immer wieder gemacht und so. Aber irgendwann hat er gemerkt, irgendwie so sonderlich freut sie sich gar nicht drüber und hat es einfach mal weggelassen. Und sie hat da nichts dazu gesagt und irgendwann hat er sie darauf angesprochen, hat gesagt, hey Lynn, also jetzt habe ich dir schon 2 Monate keine Blumen mehr mitgebracht, du hast gar nichts dazu gesagt. Und dann sagt sie, ach ja, ist mir gar nicht aufgefallen. Sagt er, Moment, also jetzt haben wir ein Problem, das müssen wir jetzt mal klären. Ich lese hier ein kurzes Stück vor. Also Bill sagt, in Ordnung, wir wollen das mal klären. Ah, die Lynn sagte nämlich noch, ehrlich gesagt, Bill, wenn du das so einen Strauß beim Straßenhändler für 3 Dollar kaufst, das finde ich nicht so der große Hammer. Und jetzt sagt er, in Ordnung, wir wollen das mal klären. Du wärst also glücklicher, wenn ich mitten in der Arbeit aufstehen, meinen Studienplan in den Wind schreiben, den ganzen Weg bis zum Parkplatz laufen, in meinen Wagen steigen und bis zur Barrington Street fahren würde, wo ich 4-mal so viel für die Blumen bezahlen müsste. Und die würde es nichts ausmachen, wenn diese Fahrt mich in meinem Terminplan zurückwirft. Du weißt sicher, Lynn, dass hoher Blutdruck und Herzkrankheiten in meiner Familie keine Seltenheit sind. Und es würde dir nichts ausmachen, wenn ich wegen der zusätzlichen Lauferei, um dir teure Blumen zu besorgen, später nach Hause käme. Willst du mir das sagen? Das würde dich glücklich machen? Ich war richtig stolz auf mich. Ich habe meinen Beruf verfehlt. Ich hätte Rechtsanwalt werden sollen. Die Geschworenen wären sprachlos gewesen. Ich hätte sie sofort überzeugt. Ohne mit der Wimper zu zucken, erwiderte Lynn, ja, das würde mich glücklich machen. Und so geht es ein bisschen weiter. Ich glaube, euch müsste ich das gar nicht sagen, aber es ist klar, gell? Dieser 3-Dollar-Blumenstrauß vom Straßenhändler, das ist nicht so der Hammer. Sondern der Frau was Gutes tun, das darf oder vielleicht es muss etwas kosten. Und das ist vielleicht nicht immer Geld, sondern vielleicht ist es auch Zeit, vielleicht ist es Kraft, Energie, etwas, wo sie merkt, dass sie uns etwas bedeutet. Und Paulus geht dann hier noch weiter. In diesem Vers 28 sagt er im zweiten Teil, ein Mann, der seine Frau liebt und ihr Gutes tut, tut sich damit selbst etwas Gutes. Und wir springen zu Vers 31. Deshalb, so heißt es in der Schrift, wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich mit seiner Frau verbinden und die zwei werden ein Leib sein. Da hat jetzt der Paulus 1. Mose 2 zitiert. Ich finde diese Stelle schon immer faszinierend, weil ich das toll finde, wie auf den ersten Seiten der Bibel in der, wie ich finde, coolen Art und Weise von Sexualität gesprochen wird. Mit diesem ein Fleisch sein, ein Leib sein. Aber auf der anderen Seite ja auch gesagt wird, dass wir als Ehepaar eine Einheit sind. Wie so 2 Holzklötzchen, die so aneinander geleimt sind und die dann nicht mehr 2 sind, sondern 1 sind. Und deshalb, wenn wir der Frau etwas Gutes tun, dann tun wir uns selber etwas Gutes, weil wir ja eine Einheit sind. Wie geht es dir mit diesem Gedanken, dass du mit deiner Frau eine Einheit bist? Ich kann mir vorstellen, für den einen oder anderen ganz klar, super. Vielleicht merkt aber auch der eine oder andere, nee, irgendwie ist nicht so der Hammer, nicht so wirklich bei uns. Und dann will ich dich ermutigen, geh das an. Bete dafür, dass es sich ändert und geh so diese Schritte, die zu gehen sind, dass ihr wirklich sagen könnt, ja, wir sind so eine Einheit, das ist so eine richtig gute Sache. Man hört mehr von den Frauen drüben, als ich gedacht hätte. Das ist kein Vorwurf, aber vielleicht manchmal gar nicht so leicht, ein bisschen zu hören. Oh, was sagt denn die Tabitha? Wäre auch interessant, gell? Aber wer eine Frau hat, die dabei sitzt, darf nachher fragen. Nochmals zurück zu der Frage, was heißt es, die eigene Frau zu lieben? Ich habe einfach mal Rebecca gefragt, meine Frau, was es für sie bedeutet, wie sie sich das vorstellt, dass ich sie liebe. Darf ich euch Verheirateten oder auch Befreundeten diese Aufgabe auch mitgeben? Einfach mal zu fragen, hey, was bedeutet das für dich, dass ich dich liebe? Das ist ja uns gesagt als Männer hier in Epheser 5. Was bedeutet das für dich? Ich weiß nicht, wie es euch geht mit solchen Gesprächen, die so ein bisschen über das Alltägliche hinausgehen, so über diesen Smalltalk. Das ist ja manchmal gar nicht ganz so einfach. Braucht manchmal so ein bisschen Mut, diese Dinge anzupacken. Aber bei Mut sind wir bei uns Männern ja an der richtigen Stelle, oder? Und so will ich uns ja wirklich herausfordern, so diese tiefe Gespräche auch zu suchen. Deshalb, ich gebe es euch als Aufgabe mit, frag mal deine Frau, was das für sie bedeutet. Die Antwort von Rebecca war zwei Dinge. Und zwar zum einen wird sie sagen, dass ich das wertschätze, was sie tut. Also einfach dieser ganz normale Wahnsinn so mit den Kindern 7 Tage in der Woche, was oft nicht so besonders erscheint, aber dass ich das sehe und auch ausspreche. Und zum anderen, dass ich hier und da unterstütze und helfe. Das sagen wir so in meinen Worten, wenn das repariert werden muss, dass ich es nicht erst nach 4 Wochen mir mal anschaue, sondern das eben anpacke und mache. Das waren jetzt Rebeccas Antworten. Und bitte mach nicht den Fehler zu denken, das ist bei meiner Frau genau das Gleiche. Weil das kann bei deiner Frau etwas ganz anderes sein. Denn jede Frau ist unterschiedlich. Manche von euch kennen wahrscheinlich dieses Buch Die 5 Sprachen der Liebe oder haben schon mal von diesem Konzept gehört. Uns Männern wird ja nachgesagt, dass wir nichts lesen. Kann man nicht so pauschal sagen, gell? Aber vielleicht im einen und anderen geht es vielleicht schon so. Also vielleicht kennt ihr es, vielleicht auch nicht. Ich war ein bisschen skeptisch am Anfang. Ich finde es immer schwierig, wenn es irgendwie so ein Konzept gibt, also macht das, das und das und dann läuft alles super. Aber der Grundgedanke hier drin ist doch gut. Und deswegen will ich es kurz sagen. Es gibt so 2 Grundgedanken. Der eine ist, dass dieser Gary Chapman sagt, jeder Mensch hat so einen Liebestank. Und wenn dieser Liebestank gefüllt ist, dann kann so manches kommen, das haut einen dann nicht gleich aus der Bahn. Also zum Glück auf unsere Ehefrau. Wenn der Liebestank der Ehefrau gefüllt ist, dann kann irgendwas kommen und das ist jetzt nicht gleich das große Problem. Aber wenn er ganz leer ist, dann kann eine Kleinigkeit genügen und ihr geht aneinander hoch. So. Das glaube ich, da ist schon viel dran. Übrigens gilt nicht nur für die Ehe, sondern auch sonst für Beziehungen, auch zu Kindern und so oder zu Freunden. Und dann sagt er, jetzt kann der Liebestank auf ganz unterschiedliche Art und Weise gefüllt werden, weil jeder spricht eine andere Sprache der Liebe. Und er sagt, es gibt 5 Sprachen der Liebe. Jeder hat vielleicht so 1, 2. Ich nenne die kurz, könnt ihr euch nicht so schnell merken, aber kann man nachlesen im Buch oder im Internet. Er sagt, es gibt die Sprache der Liebe von Lob und Anerkennung. Dann gibt es Zweisamkeit, also dass man so Zeit füreinander hat. Dann gibt es Geschenke, die von Herzen kommen. Es gibt Hilfsbereitschaft und es gibt Zärtlichkeit. In den Antworten von Rebecca kommt ganz viel von diesen Sprachen der Liebe raus, eben wie das bei ihr ist. Ich sage mal kurz, was nicht ihre Sprache der Liebe ist, ist Geschenke. Und das ist gut zu wissen. Also ich gehe ja so einmal im Jahr normalerweise auf eine Skifreizeit, die ich leite. Und Rebecca ist mit den Kindern dann zu Hause. Und ich weiß, ich muss jetzt da von Österreich nicht irgendwie ein Geschenkchen mitbringen, weil da steht sie gar nicht so drauf. Aber über was sie sich freut, ist, dass wenn ich zurückkomme an dem Tag, dass ich einfach Zeit habe, um zuzuhören, wie ihre Woche war und das eben wertschätze, was sie da die ganze Woche geleistet hat. Und wenn es was zu tun gibt, dass ich damit anpacke. Also insofern, vielleicht ist dir schon lange klar, was deine Frau von der Sprache der Liebe spricht, dann ist es einfach gut, wenn du dich wieder daran erinnerst. Und ansonsten oder so gebe ich dir die Aufgabe mit, da mal nachzufragen. Übrigens, mit Blick auf die Geschenke, da geht es mir genauso. Ich bin auch nicht so der Geschenktyp. Und das ist für uns ganz praktisch. Wir haben zum Beispiel gesagt, an Weihnachten schenken wir uns nichts. Also so am Geburtstag schenkt man schon was und so. Aber an Weihnachten schenken wir uns nichts. Und für uns jetzt in unserer Ehe ist eigentlich das größte Geschenk an Weihnachten, dass wir dem anderen nicht schenken brauchen. So, ja. Das ist vielleicht bei euch ganz anders und das ist deswegen dann nicht schlecht, sondern einfach nur, jeder ist anders. Aber so als ein Wort an euch, die ihr noch nicht verheiratet seid, die ihr diese Phase noch vor euch habt, es gibt diese 2 Sprichwörter, gleich und gleich gesellt sich gern und Gegensätze ziehen sich an. Und bei Fahren, finde ich, kann man das tatsächlich so sehen. Bei manchen Fahren sieht man das wirklich, ah, da haben sie so die Gegensätze angezogen. So vielleicht die flippige Frau, weil da immer irgendwas los sein muss, und so der besonnene Mann, der so der Ruhepol ist, und das hat sich so angezogen. Und dann gibt es andere Paare, da sagt man, ah ja, da hat sich gleich und gleich hat sich gleich und gleich miteinander gesellt. Die sind eher so ein bisschen ähnlich. Aus meiner Sicht, ich sage mal so meine persönliche Sicht, ist es für die vielen Jahre der Ehe dieses Gleich und Gleich gesellt sich gerne ein bisschen einfacher. Weil manchmal ist das, was einem anfangs so attraktiv erscheint, so die Frau, die immer irgendwie was losmachen will und man selber ist eher so ein bisschen ruhiger. Das, was am Anfang so attraktiv erscheint, das ist jetzt nur ein Beispiel, das kann einem nach 10 Jahren verheiratet sein, tierisch auf den Geist gehen. Und nach 20, 30 Jahren vielleicht erst recht, weil man sich sagt, oh Mann, jetzt will ich schon wieder was unternehmen, ich würde einfach mal gemütlich gern am Wochenende daheim bleiben. Das kann übrigens auch genau andersrum sein, natürlich, mit Frau und Mann. Also, dass die Frau gern zu Hause ist und der Mann das unternimmt. Aber ihr versteht es, gell, ist nur so ein Beispiel. In meinem Beispiel ist vielleicht der Mann davon genervt, dass die Frau wieder was unternehmen will, und die Frau ist genervt, dass der Mann nicht in die Gänge kommt. So. Und wenn man so ein bisschen gleich und gleich, so ein bisschen ähnlich tickt, meine ich, ist es einfacher. Das sage ich einfach nur dazu, weil so die Verliebtseinsphase, das ist richtig klasse und das darf man auch richtig genießen. Aber es ist ganz gut, wenn man so den Kopf dabei nicht ausschaltet und vielleicht auch mal fragt den guten Freund oder so, hey, was denkst du, passt das, die und ich zusammen? Das ist oft so eine ganz gute Hilfe, weil manchmal sehen manche von außen was mehr als man selber. Vielleicht hat sich jetzt aber auch der eine oder andere Verheiratete gesagt, ja genau, das ist jetzt mein Problem, bei uns haben sich halt die Gegensätze angezogen und jetzt ist es halt so. Da will ich dir sagen, das ist jetzt ja kein Grund zum Verzweifeln, sondern da ist nur viel mehr wichtig im Kopf zu haben, dass das, was bei der Ehefrau das andere so ist, dass das eben die wichtige Ergänzung ist. Und übrigens auch bei gleich und gleich Gesellschaften gibt es ja auch noch genügend Unterschiede. Und das Entscheidende ist, dass wir im Kopf haben, hey, es ist gut, dass unsere Frau anders ist und dass wir eben uns ergänzen. Und genau, dass es dass wir uns nicht so dran stören, sondern dass wir uns da ergänzen. So. Das war's, dieser erste größere Teil zu dem, dass wir unsere Frau lieben sollen. Was uns Paulus dreimal sagt, also es ist ja nicht, weil wir jetzt so diese tolle Idee haben, sondern wir sind dazu aufgefordert. Jetzt, wo wir Männer schon gerade so untereinander sind, möchte ich 3 Punkte noch kurz ansprechen, die man vielleicht sonst manchmal nicht so, über die wir nicht so reden. Das eine ist, es ist ganz normal, dass mal Gefühle für eine andere Frau aufkommen. Eben auch, wenn man verheiratet ist, dass eine andere Frau attraktiver vorkommt, oder es ist auch normal, dass eine andere Frau attraktiver aussieht als die eigene. Entscheidend ist, wie wir mit solchen Gefühlen und Gedanken umgehen. Es ist entscheidend, ob du das nährst oder ob du dem eine klare Absage erteilst. Martin Luther wird dieser Satz zugesprochen: Du kannst nicht verhindern, dass ein Vogelschwarm über deinen Kopf hinwegfliegt, aber du kannst verhindern, dass er in deinen Haaren nistet. Und ich meine, das ist das Entscheidende, wenn es uns so geht, dass wir irgendwie Gefühle für eine andere Frau haben, die nicht die eigene ist, dass wir es nicht zulassen, dass dieser Vogelschwarm in unseren Haaren nistet. Weil, was hast du deiner Frau versprochen, als du sie geheiratet hast? Du hast ihr versprochen, ihr treu zu sein, bis der Tod euch scheidet. Und zwar in guten wie auch in schlechten Zeiten. Eben auch in den Zeiten, wo die Gefühle vielleicht nicht da sind. Und jetzt will ich dich fragen, bist du einer, der sein Versprechen hält? Im Englischen gibt es so dieses Wort Promise Keeper, die Versprechen halten. Und ich sage dir, sei ein Promise Keeper. Und ich traue dir das zu, dass du ein Promise Keeper bist. Also Fremdgehen, eine andere Partnerschaft eingehen, ist schlicht und ergreifend keine Möglichkeit. Das hat Gott schon in den 10 Geboten gesagt, du sollst nicht Ehe brechen. Es ist keine Möglichkeit. Und manchmal gehört da dazu, dass man den Kontakt zu so einer Frau, die irgendwie Gefühle in uns vielleicht auslöst, dass wir den abbrechen. Je stärker die Gefühle sind, desto strikter muss das sein. Vielleicht ist das eine, bis wir auf Distanz gehen, vielleicht muss es aber auch manchmal sein, dass man den Kontakt komplett abbricht. Also, Fremdgehen ist keine Möglichkeit. Ich glaube, es ist uns klar. Aber was ich auch noch hilfreich fand, war eine Erkenntnis, die auch bei Bill Heibels in dem Buch, die er da beschreibt. Und zwar sagt er, wenn jemand irgendwie eine neue Partnerschaft eingeht, also fremd geht, dann ist es ganz normal, dass in den ersten ein, zwei Jahren so die tollen Gefühle da sind. Also es sind einfach so diese Verliebtseinsgefühle, wie das am Anfang wahrscheinlich auch bei der eigenen Frau war. Nach ein, zwei Jahren lässt es aber wieder nach. Und wenn die Leute einfach wüssten, dass das jetzt so das normale Verliebtsein ist, und oft ist ja so dieses Denken, ach, mit der Frau, da sind die Gefühle ganz anders und da ist alles viel besser. Aber wenn sie wüssten, das ist nur dieses ganz normale und nach zwei Jahren ist das auch wieder vorbei, dann vielleicht wird sich der eine und andere ein bisschen besinnen. Und ansonsten sage ich immer gern, wer in der Gefahr ist, so eine Richtung zu gehen, lies einfach mal Sprüche 5. Dieses Kapitel ist absolut gut im Blick auf eine fremde Frau, beziehungsweise dass man sich nicht darauf einlässt. Genau, so viel dazu. War doch nicht ganz so kurz. War das Erste. Das Zweite, Pornografie. Eine Riesenversuchung für uns Männer, seit es das Internet gibt, noch viel mehr. Ich nehme an, wir sind uns da einig oder stimmen darüber ein, dass es nicht gut ist. Aber vielleicht sind wir manchmal doch versucht zu denken, wenn ich mir da irgendwelche Fotos anschaue, dann hat das ja nichts mit meiner Frau zu tun. Aber frag dich mal, wie wäre es, wenn deine Frau das mitkriegen würde? Denn ich glaube, wir sind uns einig, sie wäre verletzt davon. Und vielleicht ist uns das nicht ganz bewusst, wie sehr das die eigene Frau verletzt. Ich glaube, wir können das manchmal gar nicht ganz so nachvollziehen, aber das verletzt eine Frau unheimlich. Und deswegen, ich glaube auch, wenn wir uns da eh einig sind, aber will ich es trotzdem nochmal klar sagen, Pornografie ist nicht in Ordnung. Jetzt als Nichtverheirateter könnte man sagen, naja, ich habe jetzt keine Frau, die das verletzen könnte, insofern kein Ding. Aber es ist wahrscheinlich auch klar, dass eben es gut ist, da gar nicht erst reinzukommen. Deswegen, es ist alles, was du nicht gesehen hast, ist gut. Und so ist es gut, gleich die Finger davon zu lassen. Und ganz ehrlich, so für euch so jungen Leute, ich finde, das ist echt eine Riesenherausforderung in der Schule, wo das ja so gang und gäbe ist und man wahrscheinlich komisch angeguckt wird, wenn man da nicht mitmacht, da zu sagen, nee, ich möchte das nicht. Ich möchte da meine Gedanken frei halten. Ich ermutige euch da, ja, mit Jesus an eurer Seite einen klaren Weg zu gehen. Aber wahrscheinlich sagt sich manchmal, naja, gut, das ist jetzt gleich gesagt, dass es nicht gut ist, aber man muss erstmal rauskommen aus dieser Geschichte. Und da gibt es wirklich eine gute Nachricht, nämlich es gibt gute Hilfen. Die habe ich auf der Rückseite von dem gelben Blatt abgedruckt. Da bei Internet-Tipps, da habe ich einfach so ein paar Seiten draufgeschrieben. Da geht es nicht nur um Pornosucht und so, sondern auch um andere Dinge im Blick auf Liebe und Beziehung. Aber das kommt da auch mit drin vor. Und ich kenne eine ganze Reihe gute Beispiele von Männern, die da eben freigekommen sind. Und das hat mich selber sehr ermutigt, dass es nicht so ist, wenn man da einmal gefangen ist, dann ist es immer so, sondern wer sagt, ich möchte rauskommen und mit Jesus an meiner Seite und den Schritten, die nötig sind, kommt man raus. Das möchte ich als Ermutigung sagen. Der erste Schritt ist immer, sich jemand anzuvertrauen. Das geht eben über diese Internetseiten. Aber wir bieten das gerne an, auch als Pastoren hier im Bezirk, also sei es ich oder auch der Raimund Stahl, dürft gern auch auf uns zukommen. manchmal, deswegen erwähne ich auch den Reim, und manchmal ist es auch eine Hilfe, wenn es jemand ist, der nicht so direkt vor Ort ist. Das haben wir so miteinander abgesprochen, dass das gern so ortsübergreifend sein kann. Und ein drittes Thema, was da auch echt ein Tabuthema ist, ich spreche es einfach an, vielleicht, genau, falls jemand hier ist, der zuhört oder vielleicht das auch im Internet hört und der sich hingezogen fühlt zu Kindern, da möchte ich einfach bitten, vertraue dich jemand an, einem Seelsorger, einem Therapeut, damit das nicht passiert. Weil Kindesmissbrauch zerstört Leben. Und das darf einfach nicht passieren. Ich finde es wirklich so heftig, wenn man von erwachsenen Menschen hört, die ihr Leben lang von Suizidgedanken geplagt sind oder von Zwängen, weil sie, oder anderen schlimmen Dingen, weil sie als Kind missbraucht wurden. Kindesmissbrauch zerstört Leben und das darf nicht passieren. Und ich sage das jetzt auch nicht, um jemanden zu verurteilen, sondern um dem vorzubeugen. Und deshalb, wie gesagt, vielleicht hört es auch jemand im Internet oder so, die gleichen Seiten, die ich hier aufgeschrieben habe, die sind auch Ansprechpartner für solche Dinge. Also eins ist das Weiße Kreuz, gerade eben, falls es jemand im Internet hört, weißeskreuz.de oder auch Free Indeed, eine gute Seite, oder Adam Online. Also, wie gesagt, nicht um jemanden zu verurteilen, aber das so vorbeugen, dass das nicht passiert. Wir kommen zum Schluss. Übrigens, man könnte ja vieles zur Ehe sagen. Gell? Das fiel mir im Voraus echt schwer, da so ein bisschen auszuwählen, weil es viele andere gute Dinge auch gäbe. Ich möchte nochmal sagen, anfangs habe ich es gesagt, ich bin von der Ehe echt begeistert. Wenn du schon lange verheiratet bist, vielleicht stehst du in der Gefahr, das gar nicht mehr so zu schätzen. Und dabei ist es wirklich ein Geschenk. Bei mir war es ja so, ich war recht lang Single, fand ich nicht so toll, aber ein Vorteil vielleicht daran ist das, dass ich es jetzt, glaube ich, umso mehr schätze, verheiratet sein zu dürfen. Denn ich glaube schon, wir Menschen sind für Gemeinschaft geschaffen. Und wenn es da jemand gibt, mit dem man das Leben so intensiv teilen kann, dann ist es schon ein großes Geschenk. Ich merke das immer wieder, wenn jemand stirbt und dann der Ehepartner allein zurückbleibt. Das Schwere für der, der eben dann da allein ist, verwitwet ist, ist das, dass man einfach diesen Alltag nicht mehr so mit jemandem teilt. Diese vielen Kleinigkeiten, die man mal so kurz miteinander spricht, das geht nicht mehr. Vielleicht sind Kinder da, vielleicht hat man auch gute Freunde, aber so intensiv wie mit dem Ehepartner teilt man einfach mit niemandem das Leben. Und deswegen will ich dir sagen, freu dich an deiner Ehe, genieße es, sei dankbar dafür und macht ruhig auch mal eine verrückte Aktion, so als Ehepaar, auch wenn ihr nicht mehr so in der Verliebtseinsphase seid oder gerade da. Ich erinnere mich noch gut an den Vortrag von Wilfried Feser. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere ihn kennt. Ist ein sehr beschäftigter Mann. Und er hat da erzählt, er war damals, würde ich schätzen, so zwischen 50 und 60. Und hat gesagt, er hatte so ein Wochenende in Berlin, sonst wohnt er hier in Kirchheim. Und da gab es so einen Nachmittag, den er frei hatte. Aber seine Frau war eben an dem Wochenende nicht dabei. Und das hat er so eine Woche davor überlegt. Dann hat er gedacht, naja, also wenn ich ihr jetzt noch einen Flug schenken würde nach Berlin, das wäre jetzt ja schon verrückt, nur einen Nachmittag an diesem Wochenende. Aber um es kurz zu machen, er hat ihr letztlich doch den Flug geschenkt und das war wirklich verrückt, weil es war teuer, da gab es nichts Billiges mehr und es war ja auch nur für der eine Nachmittag war nur frei, alles andere war voll an diesem Wochenende. Also war teuer und verrückt, aber er hat gesagt, es war so gut. Allein die Aktion irgendwie, miteinander was Verrücktes zu machen und jetzt an der Stelle dann auch mal nicht an die Umwelt zu denken mit dem Flug und so, sondern wir haben eine gute Zeit den Nachmittag zusammen. Und bei dir ist es vielleicht ganz was anderes, aber mach gern was Verrücktes mit deiner Frau, mach was, was ihr miteinander genießt. Es wäre schade, wenn ihr verheiratet seid und das nicht auch genießt, weil es ist ein großes Geschenk. Und deswegen schließe ich mit diesem Bibelvers, den ich euch auf dem gelben Blatt ganz unten auf der Rückseite abgeschlossen habe, aus Sprüche 5. Deine Frau soll gesegnet sein, freu dich an ihr, die du geheiratet hast, als du jung warst. Bei jemand wie mir, muss man so in Klammer setzen, als du nicht mehr ganz so jung warst. Aber egal, freu dich an deiner Frau, die du geheiratet hast. Amen. Ich bete noch mit uns. Wenn ihr wollt, genau, steht gern dazu auf, so zur Ehre Gottes. Guter Gott, Herr Jesus Christus, ich möchte dir danken, dass du vielen von uns hier das Geschenk einer Ehefrau gemacht hast. Vielen herzlichen Dank dafür. Und ich bitte ganz bewusst für jeden Single unter uns, dass du jedem Einzelnen da die Frau schenkst, die zu ihm passt. Bete auch für die Zeit, wo es noch so zu warten gilt, es echt nicht einfach ist, dass du auch da hilfst. Und für uns Verheiratete bitte ich dich, dass du uns hilfst, die eigene Frau zu lieben, auch da, wenn die Gefühle nicht so da sind, da erst recht. Bitte dich, dass du uns hilfst, ihr Gutes zu tun, in dem Wissen, dass wir eine Einheit sind. Und erhalt uns die Dankbarkeit und die Freude an der Ehe, schenk, dass wir es einfach genießen und dir dankbar sind. Amen. Ich spreche uns auch, der Peter spricht uns gleich noch den Segen zu. Okay, dann mache ich gleich weiter, genau wo wir gerade stehen. Ich spreche uns noch den Segen Gottes zu. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.